okay, also erstmal jetzt ein ganz böses Bashing, dass wir bereits mit einer Stunde Verspätung anfangen, das ist eine neue Rekordzeit. Ich möchte heute mit euch ein bisschen über Knoten reden. Fangen wir nochmal an vom Wording her. Das ist ein Ende. Wenn das bereits ein Ende ist, ist die Frage, wie heißt denn das Ende vom Ende? Na, das Ende vom Ende ist natürlich der Tampen. Weiß man doch. Ihr werdet der Tampen. Ein Tampen. Ein Ende hat zwei Tampen.
Wieso ist das Tampen wie Tampons?
Tampen. Oder? Nein, es ist der Tampen und die Tampen. Ein pluralloses Wort. Ist Luft eine leere Menge? Okay. Jürgen, wie war deine mathematische Definition des Salz? Eine endliche Menge? Ist jetzt wurscht.
Nein, wenn das ein Ende ist, was ist dann ein Salz?
Okay. Wir hatten bisher das. Ich scheuche die Tafel weg. Wir hatten bisher das Ende. Das Ende hat jetzt so ein leichtes geriffeltes Aussehen. Wir werden später darauf kommen, dass es nicht das ständig das gleiche sein muss. Es gibt nämlich geschlagenes. So wie dieses. Geschlagenes und geflochtenes. Ja, ihr werdet feststellen, dass semantisch ein bisschen wenig mit Deutsch zu tun hat. Die reden nämlich davon, dass man Schoten fiert oder dicht holt. Was sie meinen ist, zieh das Seil einfach straff oder lass das Seil locker. Das eine ist, hol die Schot dicht und das andere ist, fier sie auf. Genauso auch ein Segel heißt man oder refft man. Für hochziehen und runterlassen. Die haben komische Begriffe. Wenn du ganz noch versuchst, ins Englische zu übersetzen, wird das wieder lustig, weil die Engländer haben auch andere Begriffe, die mit nativem Englisch nichts zu tun haben.
Das war jetzt schon Deutsch.
Das war jetzt richtig Deutsch. Ja, also ein Segel heißt man oder hisst das Segel und das Gegenstück dazu heißt reffen. Refft das Segel. Genauso aus ein Seil, wenn man anzieht, holt man dicht. Und das Gegenstück dazu ist vieren. Das ist ein richtig deutsches Verb. Vier die Großschot.
Ah, so wie die Leute, die nach ihrer Frage immer das falsch schreiben. Alles klar.
Genauso auch Seil werdet ihr nicht hören. Man redet meistens von Schoten. Also so ziemlich alle Formen von beweglichen Seilen, die man am See. Wie bitte? Das kurze Stück ist ein Ende. Das lange Stück, das irgendwo dranhängt, zum Beispiel am Segel, ist eine Schot. Jetzt fangen wir mal langsam an. Also ich habe mir sagenhaft, weil es eine Viertelstunde vorbereiten, genau. Nachdem wir jetzt grob dabei waren, was ist eigentlich ein Seil, werdet ihr feststellen, dieses geschlagene Tauwerk kann man auch aufdrehen. Wenn man es aufdreht, ist jede einzelne dieser Windungen wieder mehrere Einzelwindungen, die in die Gegenrichtung gedreht sind. Und wenn man die aufdreht, fällt sich wieder das Gleiche. Die Kleinwindung heißt dann irgendwann mal Kardele. Also das Ding ist einfach nur eine Aneinanderreihung von ineinander gewickelter Fasern. Mehr nicht. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Nachdem wir jetzt das Wesen des Seils bis zum Abwinken abgehandelt haben, sollten wir darüber sprechen, woraus macht man eigentlich einen Knoten? Für einen Knoten gibt es zwei Grundelemente. Das ist ein Auge und das ist eine Bucht. Eine Bucht, ein Auge. Das ist so im Prinzip alles, was man braucht. Damit kann man Knoten machen. Knoten sollen die Eigenschaft haben, dass sie schnell zu machen sind, dass sie bei Bedarf festhalten, aber vor allem, dass man sie wieder losbekommt. Das ist das ganz Wichtige dran. Das ist ein bisschen relativ primitiv sein. Der primitivste Knoten, den ihr überhaupt irgendwo sehen werdet, ist der sogenannte halbe Schlag. Ihr kennt ja das auch in stinknormalen Schleifenknoten. Man kann das jetzt beliebig kompliziert machen. Man lege ein Auge und führe das vordere Seil von hinten durch das Auge durch. Diesen Knoten werdet ihr in Kombination mit vielen anderen Sachen finden als ein kleiner Baustein. Komplizierter wird dann schon der 8-Knoten. Lege ein Auge, lege eine Bucht. Wie bitte? Ja, die Seile haben folgende Eigenschaft. Du kannst sie seitlich, wie nenne ich das? Sie haben eine Art Federkonstante. Du kannst sie beliebig festziehen Und du bekommst sie immer wieder auf, weil die Seile halt sich seitlich elastisch zusammendrücken lassen. Das ist halt das Besondere dran, wenn du keinen Bindfaden verwendest. Du kannst ihn drücken und du kriegst es immer wieder auf. Es gibt Knoten, da möchtest du keinen Tonnendampfer dranhängen, weil der das Seil irgendwann nochmal zu fest zieht. Das Beispiel dafür ist der Pi-Stick. Machen wir ihn doch gleich mal vorne weg. Kommen wir nachher nochmal drauf. Wenn du eine Schlaufe hast, die sich von selbst nicht zuziehen soll, dieses kleine Ding, da machst du einen Pi-Stick und da möchtest du keinen großen Öldampfer dranhängen, weil das einer der wenigen Knoten ist, die du nicht wieder aufbekommst. Einen kleinen Moment bitte. Demonstration. Es gibt Knoten wie den da, den machst du nicht auf einem Öldampfer mit so einem riesen Tauwerk, der zieht sich wirklich fest. Okay. Bucht, Auge. Wir hatten bisher den relativ simplen halben Schlag. Wir hatten etwas komplizierter. Geht's hinten lang. Den 8-Knoten. Und irgendwann kommt man ja auch mal dazu, dass man auch mal zwei Seilstücke miteinander verbinden möchte. Zum Beispiel, um aus vielen kurzen Enden ein langes Ende zu machen. Dafür geht im einfachsten Fall der 8-Knoten. Man lege eine Bucht und führe jetzt von der Gegenseite ein erstes Ende, stelle es euch durchgeschnitten vor, ein zweites Ende vor, führe es rundherum. Nico, zoomst du ab und zu mal rein. Und heraus kommt dieses lustige Konstrukt, zwei ineinander geschachtelter Buchten, das relativ gut festhält. Ihr habt also der Kreuzknoten. Entschuldigung. Genau. Kommt jetzt zweites rein, schlingt sich außen rundherum, geht wieder zurück. Das Ding solltet ihr richtig machen, es geht relativ leicht auf, dass beide Enden, die zusammenkommen, auf der gleichen Seite zusammenkommen. Ansonsten geht das Ding nämlich wieder auf, es hat folgenden leichten Fehler. Wenn ihr alternierende Belastung anlegt, rüttelt der sich irgendwann mal von alleine locker. Das ist das Problem. Deshalb hat dieser Knoten ein Pendant, um zwei gleich starke Enden miteinander zu verbinden. Das Ding heißt ganz einfach Schotstick. Erstes Ende, man lege eine Bucht. Zweites Ende, man führe es hindurch, lege es einmal herum und bekneife es mit sich selbst. Das ist ein Stichwort, das ihr häufig hören werdet, dass ein Knoten sich bekneifen muss. Damit könnt ihr auch zwei Seile zusammenführen. Auch der hat das Problem, er geht irgendwann mal auf, aber er ist auf alternierende Belastung nicht ganz so anfällig wie der Kreuzknoten. Funktioniert auch, wenn ihr mehrfach herumwickelt für verschieden starke Enden. Check. Lass mich kurz die Notizzettel, die ich gerade zerrissen habe. Witzigerweise habt ihr festgestellt, so die Dinge heißen so Schotstick, Pi-Stick. Bei den Überhandknoten ist es noch nicht aufgefallen. Die coole Frage ist eigentlich, warum heißen die Dinge alle so? Meine persönliche Theorie ist einfach, dass Steak von Stecken kommt. Die meisten Knoten kann man stecken, einige kann man sogar werfen. Weiß nicht, wie die Eigenschaften noch heißen. So. Es gibt also Knoten, um ein Ende dicker zu machen. Den 8-Knoten werdet ihr zum Beispiel verwenden, wenn ihr irgendwo eine Öse habt. Da führt euer Seil durch und möchtet unbedingt verhindern, dass es durchrutscht. Macht man zum Beispiel bei den Seilen, die am Schiff die Segel zur Seite ziehen. Wenn kurz der Wind ins Segel fährt und das Seil schnappt sich aus der Öse raus, habt ihr die Kontrolle über euer Segel verloren. Relativ doof, deshalb verhindert man, dass sich das Seil beliebig weit bewegen darf. Knoten, um zwei Enden miteinander zu verbinden. Und auch relativ simpel, es gibt auch Wurfknoten, um eine Bucht legen, ein paar Mal rundherum wickeln und einmal durch unten festziehen, um Wurfverdickungen zu schaffen und zum Beispiel die Leine ans Ufer werfen zu können. Auch dieser Knoten, relativ simpel. Lege eine Bucht, wickeln, wickeln, wickeln und da einmal durch. Festziehen. Check. Welchen Hangman? Du wolltest den Pi-Stick nochmal haben. Ach so. Mir ist vorhin ein Buch über Knoten in die Hand gefallen und es gibt auch Knoten in den verschiedensten Ausführungen. Fahren wir das Beispiel des Pi-Stick. Wir hatten zur gemeinsamen Schiffstour überlegt gehabt, wie wir den Leuten, die noch keine Knoten können, den Pi-Stick am besten beibringen. Und das Problem war, 5 Leute, 6 Knoten. Weil es je nach Charaktertyp die Möglichkeiten gibt, den Knoten halt. Du kannst ihn einfach durchführen. Also du kannst ihn stecken. Na, wird das jetzt noch was? Jetzt festziehen, hab's. Du kannst ihn stecken, du kannst mit der ganzen Hand durch das Auge durchgreifen und du kannst das Seil holen. Und es gibt viele verschiedene. Wenn ich sage, du kannst es, dann mache ich es einfach mal, greifst durch, holst es dir. Das ist natürlich der legst wieder eine Bucht. Ihr seht immer, wie die Grundelemente auftauchen. Und ich sehe gerade, das wird nicht besonders spannend. Was heißt, was haben wir noch? Neben Knoten sollte ich noch einen Punkt erwähnen, was man noch Lustiges mit Seilen machen kann. Die sind so verwickelt, ihr könnt sie mit Gewalt aufdrehen und dort ein anderes Seil hineinflechten. Dieser Vorgang heißt dann wieder Seemannsdeutsch Spleißen. Eine letzte Funktionsweise von Knoten wollte ich noch erwähnen. Wir hatten also Verdickungen, Seile zusammenbringen, Wurfknoten, Dekorationsmöglichkeiten gibt es noch und es gibt noch Knoten für Abschleppleinen unter Schiffen. Das sind Knoten, die nur unter Last halten und wenn du sie locker machst, lassen sie auch relativ leicht los. Dafür bräuchte ich jetzt ein zweites Ende, das kann ich jetzt schlecht vorführen, dafür ist das eine zu kurz. Die Dinge heißen dann Stoppersteg. Ihr habt ein Seil, da hängt vorne ein großes Schiff dran, das hinten eine ganze Menge an anderen Schiffen schleppt. Da hinten hängt was dran, wahrscheinlich mit einem Schutzsteg, nicht angezeichnet, oder einem Kreuzknoten. Und alles, was ich hier mittendrin draufklemmen will, braucht einen Knoten, der sich unter Last ganz gut festzieht. Kann man schlecht zeichnen. Okay, muss ich passen. Dann bleibt es bei euch mal nachzuschauen, Wikipedia, Stoppersteg.
Wenn wir gerade bei Seemannsdeutsch sind, was ist der Unterschied zwischen einem Boot und einem Schiff? Und einem Kahn?
Also ich kann die Sache noch beliebig kompliziert machen. Man unterscheidet Schiffe einerseits danach, welche Segelform sie haben. Das geht los bei Sloop, Kutter, Ketch, Yawl, Schoner, Brig, Britannia, hängen wir uns da einfach mal dran, die Evolution von Segeln. Wenn es euch noch interessiert. Ich glaube, können wir direkt fürs Radio vorbereiten. Also im einfachsten Fall könnt ihr euch ein Segel so vorstellen, wie euch ein Regenschirm vorstellen wird. Man hat 2 Bretter, dazwischen ein bisschen Stoff und hält es jetzt irgendwie im Wind. Wenn man hinten der Wind reinpustet, hat man natürlich einen Luftwiderstand und man kommt vorwärts. Da kann man eventuell noch Folgendes arrangieren. Wir schauen uns von oben drauf. Das sei jetzt der Wind. Das sei jetzt mein Schiffsrumpf. Das sei jetzt mein Segel. Dann kann ich eventuell noch mit Winden arbeiten, die von der Seite kommen und damit mein Schiff vorwärts treiben. Mit solchen einfachen Formen von Segeln. Die Dinge heißen Ra-Segel. Waren in der Vergangenheit sehr weit verbreitet, können mit Windrichtung arbeiten, die von hinten kommen und von der Seite kommen. Und wenn ihr euch mal damit vorstellt, dass ihr einen Windradius von 180 Grad habt, mit dem ihr arbeiten könnt, wie wollt ihr damit nach Amerika kommen? Eventuell kommt der Wind auch mal von vorne. Es gab in der Vergangenheit mit diesem alten Segeltyp nur begrenzte Routen, mit denen man Ozean überqueren konnte, weil man auf eine passende Windrichtung warten musste. Man musste also bereits die Passatwinde kennen, um zu wissen, wie man nach Amerika segeln kann. Irgendwann haben sich diese einfachen Bretter weiterentwickelt. Es wurde ein Mast, es kam ein Stab und das Segel hing plötzlich hier drin. Und diese Segel haben die Eigenschaft, man kann damit, Seemannsdeutsch, härter am Wind fahren. Man kann, diese Segel verformen sich nämlich unter Windeinfluss und bilden einen Bauch. Und dieser Bauch hat die Eigenschaft, wie sie auch ein Flugzeugflügel hat. Ihr kennt das Prinzip eines Flugzeugflügels. Da strömt die Luft an. Da habe ich eine lange Seite. Da habe ich eine kurze Seite. Und es passiert Folgendes. Wenn hier ein Luftteilchen ist und hier ein Luftteilchen, müssen die am Ende gleichzeitig hier hinten wieder rauskommen. Sie tun es nämlich nicht. Jürgen, dann kommt doch mal kurz vor und helfe dem Benoni-Effekt zu erklären.
Ja, ich weiß. Das ist der übliche
Auf welchen Gleichungen?
Navier-Stokes.
Kannst du jetzt noch kurz das Erklären von Unter- und Überdruck erzählen? Bekommen wir das in Kürze reingeprügelt in den Vortrag?
Nein.
Aber mach doch gerade einen Anschlussvortrag.
Ja, sehr schön. Gut, nachdem ich der Klugscheiße hier aufgehalten habe, kommt für euch die nächste Aufgabe, Wikipedia, der Bernoulli-Effekt. Es passiert nämlich hier, dass hierbei ein Unterdruck entsteht und hier der Überdruck. Bernoulli-Effekt.
Bernoulli.
Ja. Eventer-I. Bernoulli. Falle rein bei Binom. Also, warum habe ich euch das jetzt mit den Segeln? Segelevolution kann man weiter abhaken. Im Prinzip kann man sagen, die Masten wurden länger. Dieses Gaffel wanderte immer höher. Und irgendwann mal waren wir da, weil wir so gesagt haben, wir verzichten darauf. Das Segel hat jetzt diese Form. Die Dinge haben Bernoulli-Effekt. Damit kann man auch pseudoartig gegen den Wind fahren. Also ungefähr, wenn das euer Schiff ist, sind das die Windrichtungen, die ihr befahren könnt. Das vorne ist toter Bereich. Und es funktioniert halt, weil das Segel diesen Bauch bekommt und damit Strömungseffekte eintreten. So, das sind jetzt Gaffelsäge. Rasäge, die Dinge heißen allesamt, die Sägefamilie heißt Schratsäge. Warum unterscheidet man das jetzt? Also ein Schoner zum Beispiel ist ein Schiff mit mindestens 2 Masten, von denen mindestens 1 ein Gaffelsäge sein muss. Eine Britannia, ihr kennt zum Beispiel die Gorch Fock, das bekannte deutsche Segelschiff, hat dann neben mindestens einem Gaffelsegel noch ein oder mehrere Rahsegel. Wie man die Schiffe noch weiter unterscheiden kann, passe ich jetzt mit den Namen. Dafür bin ich zu wenig Seefahrer. Es geht also darum, was diesen Namen ausmacht, auch den Kutter. Ein Kutter hat mindestens 3 Masten, von denen mindestens 2 ein Gaffelsäge sein müssen, ohne Gewehr.
Ich habe mir halt letztens mal ein Buch, das nennt sich Salty Doctor, über englische Begriffe, die es in der Alltagssprache im Englischen gibt, die nautischen Ursprungs sind. Und da war ich doch deutlich überfordert mit meinem Englisch, weil ich meine, ich habe die deutsche Übersetzung nicht verstanden. Ja. Da habe ich mich dann auch gefragt, da hatte irgendwie den Begriff Vessel, heißt Schiff, und Ship heißt übrigens auch Schiff. Und ich hatte mich gefragt, was ist mit
Umgekehrt? Nachdem ich das gesehen habe, festgestellt, es gibt auch im Deutschen eine ganze Liste mit Begriffen dafür. Also man unterscheidet, es gibt auch noch Schiffe, die haben nur einen halben Mast, die sehen ungefähr so aus. Großer Mast mit beliebigen Segeln und hinten drauf ist ein halber Mast. Beim halben Mast muss man unterscheiden, ob das Schiff im gewöhnlichen Fall unter diesem Mast Wasser hat oder ob dieser Mast so weit hinten ist, dass er schon oberhalb der Wasserlinie ist. Das unterscheidet den Ketch und den Yawl voneinander. Und deshalb gibt es so unglaublich viele Bezeichnungen für Schiffe, die wir als Landratten wahrscheinlich nie unterscheiden können werden. Interessant ist jetzt, wie das Beamtendeutsch. Er wollte sagen, ein Boot sei ein Gerät bis 10 Meter oder ab 10 Meter? Bis 10 Meter.
Dann ist es ein Schiff.
Dann sei es ein Schiff. Man kann auch Boote besegeln. Man kann sie rudern. Wenn wir schon mal bei Seemannsdeutsch sind, also eine Sache muss ich mal sagen. Also das Ruder ist prinzipiell das Steuer hinten dran und das Ruder heißt Riemen. Okay, ich übergebe an den Nächsten. Ja. Das Fünf aus Urzeiten kam, als man die Kutter noch so besegelt hat. Und wer weiß, vielleicht von Landratten eingedeutscht. Wer macht nach mir? Jürgen, warst du nicht dran? Oh, Hannes. Ja, komm mal raus. ich mach bitte sein.
Ja, ja. Ja, Enigma einfach nur ein bisschen, weil ich lese gerade Cryptonomicon, gutes Buch, und ja, da geht es eben auch teilweise um die Enigma. Und deswegen habe ich vorher ein bisschen Wikipedia studiert. Und das ist jetzt der Vortrag. ja, vielleicht kurz, um zu verstehen, was die Enigma genau tut, sollten wir zuerst mal überlegen, wie kann man eigentlich verschlüsseln. Ja, also kennt man vielleicht schon von früher, nach unten, die, und ich weiß nicht, ob wir es schon mal hier hatten, wir hatten schon mal im Radio ein bisschen was drüber. Wenn man jetzt irgendwie ein Alphabet hat, von A bis Z einfach, also A, B, C, irgendwie, dann kann man dem jetzt ja irgendwelche Zeichen zuordnen, andere Zeichen, wie auch immer. Dann ist es ein bisschen blöd, weil dann ist eigentlich nur ein Alphabet ersetzen, wenn wir da jetzt irgendwie anfangen, Kanji zu zeichnen, dann ja, bringt es nicht so viel. Man muss halt dann wissen, muss einmal wissen, welches Zeichen das ist. Das ist eigentlich aber auch das Gleiche wie, oder ähnlich zu dem, was Cäsar gemacht hat zum Beispiel. Man nimmt jetzt sein Alphabet und setzt es zum Beispiel, oder Rot 13 kennt man vielleicht auch, einfach Rotate 13. Man nimmt jetzt eben, sagt jetzt hier, das fängt halt bei D, E, F an und jedes Wort, das eben, ja, natürlich nicht. Man kann das mit beliebiger Zahlen eben machen, und da muss man eben als Geheimnis, also der wieder entschlüsseln will, muss nur wissen, um wie viel Buchstaben verschoben wurde. Ja, Cäsar-Chiffre, Rot 13 wäre eben das mit 13 verschieben und dann, ja, also dann verschiebt man eben in, also wenn da nachher ein D da steht, weiß man, man muss wieder ein A nehmen. Das ist auch nicht so gut, weil man braucht nur diese eine Zahl zu wissen, da probiert man halt kurz durch. Deswegen ist die Form danach, wir nehmen das hier, wo ist denn der Schwamm? Wir nehmen jetzt das ABC und nehmen drunter auch das ABC, nur nehmen wir nicht das ABC in der richtigen Reihenfolge, sondern wir sagen hier halt Z, hier A und hier W oder sowas in der Art. Und das machen wir fürs ganze Alphabet, dann muss man das ganze Alphabet eben wissen, das ersetzt wird. Und Enigma macht eigentlich das nur noch ein bisschen komplizierter. Und zwar hat man jetzt ja einen Text. Das ist das Prinzip.
Also für dieses Verfahren ist natürlich sehr anfällig gegen Häufigkeitsanalyse.
Ja, genau. Also dazu muss man vielleicht sagen, man hat in einem normalen Text jetzt zum Beispiel recht häufig das E. Also gerade im Englischen weiß ich, dass halt E der häufigste Buchstabe einfach ist. Das heißt, wir schauen an, wir gehen durch alle Buchstaben durch in dem Text, den wir haben. Da steht jetzt irgendwie halt Z oder was kann man irgendwie machen. Irgendwie sowas. Und dann sagen wir jetzt halt einfach mal, das kommt am häufigsten vor. Also sagen wir jetzt einfach mal, dann wird das wohl ein E sein. So in der Art. Und dann das zweithäufigste nehmen wir mal das zweithäufigste und schauen halt, ob das dann passt. Funktioniert in sehr vielen Fällen und deswegen ist es ein bisschen langweilig. Und wenn wir jetzt wirklich durchprobieren wollten, alle Möglichkeiten, wäre das ein bisschen aufwendiger. Deswegen eben Häufigkeitsanalysen sind da der schnellste Weg. Um jetzt eben genau diese Häufigkeitsanalysen zu vermeiden, macht man das ein bisschen anders. Man nimmt sich für jeden Buchstaben ein neues Ersetzungsalphabet. Das heißt, wir haben in unserem Text, wollen wir eigentlich irgendwie Hallo oder so übersetzen. Jetzt haben wir eben beliebig viele, theoretisch beliebig viele Übersetzungsalphabete, die eben so eine Übersetzung machen und wählen für das erste jetzt ein gewisses Alphabet aus. Das muss natürlich der entschlüsselt, auch wieder immer wissen, welches Alphabet wir ausgewählt haben. Und genau das systematisiert nachher die Enigma eben. Und wir nehmen da eben jetzt irgendeinen Text und sagen jetzt, also für das hier, das ersetzen wir mit dem Alphabet 1 zum Beispiel. Dann gehen wir eins weiter, schauen in unserer Tabelle oder wie auch immer nach, welches Übersetzungsalphabet das zweite ist und nehmen dann eben Alphabet 2, 3, 4 und 5. Und so gehen wir durch. Wenn wir jetzt genug Alphabete haben, dann funktioniert das. Wenn wir ein paar weniger Alphabete haben, dann haben wir einen Text, der irgendwie 25 oder 250 Zeichen ist. Und wir haben 5 Alphabete. Dann haben wir eigentlich sozusagen 5, also haben wir wieder, rechnen, 50, jeweils pro Alphabet 50 Zeichen. Und die 50 Zeichen können wir wieder über eine Häufigkeitsanalyse machen, mehr oder weniger, und kommen dann wieder für jedes einzelne, also für jedes 5. Zeichen brauchen wir wieder das gleiche Übersetzungsalphabet. Und dann haben wir auch wieder Übersetzung, diese Probleme eben, die man vorher hat.
Ja. Die Zahl der Alphabete, die sie da verwendet.
Genau, also die Bestimmungen bei der Enigma waren, Funkspruch darf höchstens 250 Zeichen lang sein. Und mit den Fehlern abgerechnet, die Enigma hatte, nach heutigen Rechnungen eben, hat die Enigma 16.900 Übersetzungsalphabete, die dann in einer gewissen Art und Reihenfolge, die in der Enigma festgelegt ist, eben nacheinander abgefolgt werden. Das heißt, wenn man einfach nur so überprüfen will, dann hat man eben 250 verschiedene Übersetzungsalphabete, und selbst wenn man dann sehr viele Funknachrichten hat, ist es immer noch nahezu unmöglich, da irgendwas rauszukriegen. Vor allem, weil eben immer um Mitternacht die Reihenfolge, wie die Alphabete hintereinander sind, geändert wurde. Das macht noch den weiteren Sicherheitsvorteil. Man braucht also genug Übersetzungsalphabete. Und die Enigma ist ein elektronisches Gerät. Bild einfach mal auf Wikipedia anschauen. Sieht aus wie eine Schreibmaschine, nur dass oben noch ein paar Lampen drauf hat und eben so Rotationsscheiben. Das Ganze funktioniert eben über eine elektrische Schaltung, die mechanisch dann sich immer bei jedem Tastendruck verändert. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man eine Taste drückt, dann fließt Strom und gleichzeitig werden die Rotationsscheiben weitergedreht. Die Rotationsscheiben bestimmen, welches Übersetzungsalphabet gerade drin ausgewählt ist. Das heißt, man hat 3 Scheiben in der meistbenutzten Enigma, die dann 42, glaube ich, eingeführt wurde. Bei der Seefahrt waren es dann 4 Scheiben. Dadurch hat man dann irgendwie plötzlich 40.000 Übersetzungsalphabete. Also das hat die Alliierten dann ziemlich zurückgeworfen, eine Zeit lang, für ein Jahr oder so. Aber dann haben sie nämlich die 4er Enigma gefunden und konnten die dann auseinandernehmen und sowas eben. Also die Enigma hatte eben diese 3 Scheiben. Jede Scheibe hat eine gewisse Übersetzung. Also man kann sich das so vorstellen, man hat von... Also jede Scheibe hat ein Übersetzungsalphabet. Sie müssen wissen, wie die Scheiben eingestellt sind und dann noch zusätzliche Informationen, wie es in dieser einen Nachrichtssendung benutzt wurde. Die werden am Anfang hingesetzt. Er muss wissen, normalerweise gab es 5 so Rotationsscheiben. Und ja, eben, also 5 verschiedene Alphabete, von denen er pro Tag 3 auswählt, die nach gewissen Regeln eben ausgewählt wurden. Dann gibt es noch zusätzlich die Möglichkeit, gewisse Buchstaben einfach nochmal zu vertauschen über Kabelstecker. Das war dann erst ab einer bisschen verbesserten Version. Und eben also die Veränderung, welche 3 Rotationsscheiben und in welcher Reihenfolge und wie sie am Anfang eingestellt sind. Diese Informationen muss er wissen. Die stehen in einem Codebuch, das hat dann der General von der Division oder wo auch immer, und der stellt die eben dann, da stellen alle Funker das am Anfang ein. Er muss eben wissen, wie die Grundeinstellung der Maschine ist. Das sind eben die Codebücher, die wurden von eben, wo man in dem Raum der entstehenden Übersetzungsalphabete nachher anfängt. Also die Übersetzungsalphabete in den Rotationsscheiben, die werden hintereinander geschalten. Jede Rotationsscheibe hat eben 26 Eingänge sozusagen und 26 Ausgänge. Und wie die untereinander verschalten sind, sagen eben, was danach, was das einzelne Übersetzungsalphabet der Scheibe ist. Das heißt A nach Z, B nach Y, irgendwie sowas. Und das macht eben jede Scheibe. Dann wird Strom durchgeleitet, dann wird zuerst das eine Übersetzungsalphabet genommen, dann das nächste, dann wieder das nächste. Und durch den Taschendruck wird dann das letzte Rad um eins weiter gedreht. Und wie bei einem Tachozähler nachher die anderen mit. Also wenn das eine Rad einmal durch ist, kommt das zweite Rad, wird einmal gedreht. Dann's genau. Das ist, genau, also, okay, ja, genau, man hängt die feststehenden Übersetzungsalphabete hintereinander und wie sie hintereinander gehängt werden, sagt eben das Codebuch aus und das ist das, was der jeweilige wissen muss. Das hat sich jeden Tag geändert. Genau, genau, also, ja. Wo war ich jetzt? Bei genau, der Strom wird durchgeleitet und dann gibt es hinten nochmal eben eine Spule, dass das dann nochmal durch das Alphabet in einer anderen Richtung durchgeleitet wird. Also es wird dann, ja, es ist nur technisch eigentlich, wie das dann genau funktioniert. Also es übersetzt eben nimmt eben die drei Übersetzungsalphabete und hängt die hintereinander. Und die werden eben durchrotiert wie bei einem Tacho. Also jeder Taschendruck dreht immer das letzte weiter und dann wird es durchpropagiert. Und wenn das vorderste sich komplett rumgedreht hat, hätte man 17.000 Möglichkeiten ungefähr. Es gab eben den Fehler, dass sich das mittlere zu oft gedreht hat. Deswegen sind ein paar Wahrscheinlichkeiten weg, müssen rausgestrichen werden. Diese Einstellung macht eben am Anfang das Codebuch. Das wird immer um Mitternacht umgestellt. Auch die Startzustände der einzelnen Rollen, weil die sind ja auch wichtig. Und dann wird pro Nachricht nochmal gesagt, wie von dort aus weitergedreht wurde auf den Rollen. Also man setzt den Startzustand und stellt dann die Rollen passend weiter, dass man in dem Strang sozusagen, man nimmt sich so ein bisschen irgendwie alle möglichen Sachen, dann sagt man, okay, wir befinden uns in dem Tag. Dann nehmen wir die Übersetzungsalphabete, so ungefähr, starten in dem Zeitsprung und die einzelne Nachricht sagt, wir fangen jetzt hier an. Das muss sie am Anfang der Nachricht eben auch übermitteln, mit wann es gesendet wurde, welcher Tag, solche Sachen werden am Anfang, bevor die Nachricht kommt, übermittelt und eben auch dieser Startzustand. Der selber ist aber schon verschlüsselt mit der Grundeinstellung von hier. Das heißt, ich überlege mir, welche zufälligen Buchstaben ich dafür nehmen will, welche zufälligen Zeichen, übersetze die, indem ich hier anfange, die einzutippen und schaue, was rauskommt, stelle es dann auf diese Zeichen ein, bevor ich übersetzt habe sozusagen und benutze es dann, damit nicht jeder weiß, was der Startzustand ist. Ja, also es wurde sogar ein bisschen authentisiert sozusagen, wer es empfangen darf. Jein, also wenn man das falsch einstellt, also man muss es wieder entschlüsseln, eben indem man auch wieder zurückgeht. Und dadurch muss man schon mal wissen, was der Startpunkt, also man muss die Codebücher kennen, um den Startpunkt kennen zu können, den genauen Startpunkt sozusagen. Ja. Und auch noch pro Einheit gab es einen gewissen Schlüssel und der wird dann ein bisschen, also zum Beispiel in der Wikipedia gibt es dann eben das Beispiel, man hat irgendwie den Schlüssel NOW, das ist der Schlüssel für die Kompanie oder die Einheit, an den ich schicken will. Und jetzt würfel ich den irgendwie durch, zum Beispiel sage ich, wir machen jetzt daraus One und setzt dann davor noch, ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, ob es sein muss, ich glaube einfach zwei Buchstaben nochmal davor, weil ich immer in Fünferblocken sende, eben, also zum Beispiel jetzt hier XY oder sowas. Und jetzt kann eben der die Nachricht empfängt, sieht, okay, da kommt One, das ist, wenn ich es alphabetisch sortiere NOW, also ist es für mich. Und dann entschlüssel ich es aus, damit nicht irgendjemand, der die Nachricht gar nicht empfangen sollte, auch innerhalb der deutschen Einheit die empfängt, sozusagen. Weil das ist ja einfach nur Funk, das wird halt rausgeblasen und irgendjemand empfängt es wieder. Ja. Was wollte ich noch sagen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ja, ist eben, ja genau, also vielleicht noch zu dem Interessanten, wie gut das Ganze ist. Also es gibt auch andere Enigma-Formen, eben nicht die dreischeibigen, sondern die vierscheibige. Da gab es drei Funksprüche, von denen die bis 2006 noch gar nicht geknackt wurden und einer ist immer noch nicht geknackt, laut Wikipedia auf jeden Fall. Also sie sind schon recht gut, weil man muss eben genau wissen, wenn man das Codebuch nicht hat, weiß man nicht, wie sie eingestellt wird, wie die Buchstaben dann nochmal danach vertauscht werden, das ja eben über Kabel dann auch ging. Und ja, dann gibt es noch Fortführungen eben mit mehr so Rotationsscheiben einfach. Da gibt es eine mit 8 Scheiben und einer drehbaren Übersetzungsspule, die eben, also der Strom kommt rein durch die Spulen durch, wird dann hier wieder zurückgeschickt und dann zu den Lampen. Und wie diese hier die Rolle auch wieder modifiziert ist, also wie die gedreht ist, entscheidet auch wieder. Die dreht sich nicht während dem ganzen Vorgang, aber am Anfang dreht die sich, kann man die auch drehen. Und damit diese Enigma eben kann man heute noch nicht knacken. Also außer man würde halt die Einstellung kennen, aber dann ist ja. Also man kann die Einstellung nicht rausfinden, einfach so oder nicht leicht. Nur in Spezialfällen. Ja. Nur wenn man jetzt natürlich AAAAA durchschickt, dann kann man schon schauen, so was. Ja, aber halt nicht wirklich. Ja.
Es gab dann immer noch diese Unzulänglichkeiten, dass man das per Hand gesendet hat.
Also ja.
Diese Handschriften sind von den Engländerinnen insbesondere so gut gekannt worden, dass man wusste, dass wenn ein gewisser Funke in Italien stationiert war und nach Polen versetzt,
ja. Ja, Morse-Handschrift. Es wurde alles gemorst nachher in Morsezeichen, weil Verschlüsselung für Gespräche, Ferngespräche gab es da noch überhaupt nicht. Das ist auch ganz andere Liga.
Du könntest
ja den Text einfach vorlesen. Ja, das ginge auch, aber das wäre.
5, 9, 7, 0.
Ja, natürlich den Text vorzulesen geht auch, nur allein mal eine Funksprechverbindung zu bekommen, ging da auch nicht. Also eine Kabelsprechverbindung wäre möglich, aber Funksprech geht gar nicht und deswegen nimmt man eben Morsezeichen. Und wie jetzt der einzelne Funker morst, ist natürlich wie eine Handschrift. Also welche Abstände er hat, wie schnell er morst, bei welchen Zeichen, solche Dinge kann man rausfinden. Ja. Und also zum Morsen noch, die wurde eben überprüft, wie viele Buchstaben das sind, die Nachricht. Es wurde auch noch geschickt. Und solche Dinge, um eben zu schauen, dass nicht auf der Datenstrecke sozusagen die Nachricht kaputt geht. Kann natürlich auch passieren, dann hat man ein bisschen Problem. Und es gab auch noch dann spätere Enigma-Formen, die angeschlossen waren an einen Drucker sozusagen. Dann kann man eben, also dann wird nicht mehr das gemacht, dass man die Taste drücken muss, schauen muss, was die Enigma aufleuchten lässt, welchen Buchstaben, den aufschreiben und dann nachher funken, sondern man drückt die Tasten und sie werden direkt gedruckt. Das war dann aber ein bisschen größer. Ja, sonst noch irgendwelche Fragen? Ja. Du zuerst.
Kann man auch sagen, dass das Alphabet oder Verschlüsselung so funktioniert hat, dass der selbe Buchstabe, den man eben eingeben hat, niemals bei einer Verschlüsselung wieder rauskam? Das
heißt, ja, genau. Genau. Die Deutschen waren da ein bisschen blöd und haben gewisse Regeln aufgestellt, die nachher eigentlich den Codeknackern es leichter gemacht haben. Eben zum Beispiel, dass der Buchstabe selber nicht rauskommen darf. Also zum Beispiel, wenn ich ein A eingebe, darf kein A rauskommen. Dadurch werden natürlich ein paar wahrscheinliche Zahlen gestrichen. Es gab die Regel, dass gewisse Walzen die Walzen dürfen nicht an der gleichen Stelle am nächsten Tag wieder eingesetzt werden. Also man hat jetzt 5 Walzen und dann Walze 1, 4, 3 oder so wird gesetzt und dann darf nicht 1, 3, 4 sein, sondern es muss dann 3, 4, 1 sein zum Beispiel. Solche Sachen wurden gemacht oder gab auch die Regel, dass diese direkten Vertauschungen, die man noch über Steckkabel einstellen konnte, dass die nicht 2 benachbarte Buchstaben vertauschen durften. Dadurch hat man auch nochmal rausgestrichen Und es gab nochmal irgendeinen Fehler, den sie gemacht haben. Und so mit allen Fehlern kam es dann eben auf die 17.000 Möglichkeiten, also 16.900 oder so, und nicht mehr auf die 17.600 irgendwas. Und eben auch beim Knacken hat man natürlich auch noch Vorteile gehabt. Man wusste ja, das kann nicht der Buchstabe sein.
Ja, und wenn den Funksprung nicht Heil Hitler enthält, kann er ja sowieso nicht
sein. Okay, das auch. Ja, okay.
Nee, sonst so, dass man ein Stück vom Plaintext kennt,
ist ja besser, genau. Genau, also dann weiß man, vor allem wenn man weiß, wie die Scheiben funktionieren. Das war der Vorteil, wie man knacken konnte. Man hat eine Enigma gefunden. Dann weiß man, wie die Scheiben ineinander verschaltet sind und muss nur sozusagen nur noch rauskriegen, wie sie am Anfang standen, wie sie an dem Tag stehen. Das war dann eben die Hauptaufgabe jeden Tag. Um Mitternacht wurden die ja umgestellt und ab dann kamen alle Nachrichten rein und man konnte sie nicht entschlüsseln. Deswegen haben sich dann die Leute hingehockt und haben von Mitternacht an versucht, aus dem, was schon da ist, rauszufinden, wie die heutige Konstellation ist. Und wenn sie es dann geschafft haben, konnten dann die restliche Nacht sozusagen durch oder den restlichen Tag bis wieder Mitternacht die ganzen Frauen dann meistens abtippen und die Zettel dann wieder entschlüsseln. Ja, wurde auch gemacht. Genau, so wurde es gemacht. Genau. Genau. Ja, das war eben, das haben sie auch gemacht. Sie haben alles mitgeschnitten und aus dem Material, was sie schon hatten, dann eben währenddessen versucht, die Konstellation zu finden. Und sobald sie hatten, haben sie dann übersetzen können. Und das lief eben so die erste Hälfte vom Tag, haben sie versucht, die Kombination rauszukriegen und dann hoffentlich die zweite Hälfte vom Tag konnten sie übersetzen. Wenn es mal nicht geklappt hat, dann hat es halt länger gedauert und man hat es irgendwo zwischen reingeschoben zum Übersetzen dann wieder. Man musste halt natürlich auch die Dechiffriermaschinen auch wieder alle einstellen und so.
Wie groß waren denn die Teams? Wie viele Leute hatte man denn da parallel
zur Übersetzung? Ich weiß gerade gar nicht. Also es gab, ich habe ein bisschen rumgelesen, das war eben in Bletchley Park, gab es eine große Einheit, die eigentlich nur dafür zuständig war. Und da gab es verschiedene Hütten, die dann eben gewisse Teilbereiche gemacht haben. Also die Nachrichten kamen irgendwie dann halt an in einer Hütte und wurden dort dann übersetzt von meistens Frauen, die an den Maschinen saßen. Und die anderen, in der anderen Hütte wurden eben vom aktuellen Tag, genau, einfach lesen. Wurden die noch nicht übersetzten genommen und wurde daraus versucht, eben die zu übersetzen. Und es waren schon einige. Also so eine Hütte ist jetzt halt irgendwie, es gibt ein paar Bilder in Wikipedia, sieht so aus, wie wenn es so ein, ja, zweimal die Länge vom Hörsaal wäre auf jeden Fall. Und das ist halt vollgestopft mit Menschen, die versuchen, das, ja. Ja, und wenn jetzt nicht jeder eine Position macht, du hast natürlich noch die Steckverbindungen vorne, die musst du natürlich auch noch berücksichtigen. Das ist ein bisschen ein Problem, weil du musst dann immer noch einzelne Buchstaben miteinander vertauschen. Ja, mehr oder weniger. Ja. Sie haben Maschinen gebaut, die das dann genau diesen Zweck eben halbwegs gut lösen können. Da war eben vor allem Alan Turing Bescheid. Teilweise doch. Röhren waren so ganz langsam im Kommen. Und eben, also Alan Turing zum Beispiel hatte auch einige Maschinen gebaut, die dann eben so gewisse Berechnungen halt machen konnten und dann vermutet haben, dass es eventuell der Code sein könnte.
Das waren zum großen Teil Rollenmaschinen, Vorläufer von IBM.
Ja.
Mechanisch gelaufen, indem sie Löcher gehabt haben und aufgrund dieser Löcher und der Anzahl und der Abstandsgeschichte.
Ich bin mir nicht sicher.
Aber die Frage ist, was steckt dahinter?
Die Hollerith.
Lochkappe, Laserhand und dahinter ein
Rechner. Ja. Ja, Relais. Ja, ja, also doch, ja, Elektronik. Also Hollerith-Maschinen wurden gemacht, ja, das passt, glaube ich, aber egal. Ja, die Hollerith-Maschinen wurden ja gebaut, um die Volkszählung in Amerika machen zu können. Und dort... Was wurden? Ja. Nee, nee, die wurden zuerst in Amerika eingesetzt. Ja, ja. Okay.
Konstanze, ich weiß nicht, hat es jemand gesehen? Nicht. Ah, guckt niemand Fernsehen hier, ja. Jedenfalls, seit die da war, hagelt es Anfragen, was könnte denn für alternative Suchmaschinen empfehlen? Weil sie muss wohl irgendwie in der Sendung da ein bisschen über Google abgelästert haben und bei der Gelegenheit EX Quick, schreibt doch mal gerade an, wie schreibt sie sich, empfohlen habe. Das ist eine Suchmaschine, ich glaube, es ist eine Meta-Suchmaschine, ne? Die klappert ein paar andere Suchmaschinen ab und .org, oder? .com. Ja, bei manchen Suchmaschinen muss man aufpassen, da funktioniert nur eine Top-Level-Domain. Ja, aber man kann ja danach googlen, ne? ja, also es gibt jedenfalls einige Alternative. Und wie gesagt, es hagelt gerade die Anfrage danach. Und in der Sendung ist diese EX Quick empfohlen worden, weil die, zumindest sagen sie das so, ich weiß nicht, ob das jemand bestätigen oder widerlegen mag, dass die besondere Wert auf Privatsphäre legt. Sprich, die speichert halt ihre Sache nicht so lang und so weiter. Speichern keine IPs, sagen sie. Hat jemand Rotrechte auf ihrem Server? Nicht? Okay, ich auch nicht. Wissen tun wir es nicht, aber ist zumindest schon mal besser, wenn jemand das von sich behauptet. Weiß nicht, vielleicht. Ja, und Skrugel fällt in die gleiche Kategorie im Grunde. Die versuchen auch weniger zu speichern und alles Mögliche und sind ein Proxy zu Google. Was ist denn deine Lieblingssuchmaschine?
Ja, also ich benutze eben iX Quick eigentlich jetzt gerade die ganze Zeit. Ist ziemlich gut, zum Beispiel in Firefox einfach Plugin installieren, funktioniert. Was ich gut finde, ist, dass es eben über HTTPS gibt und auch das Plugin für Firefox über HTTPS gibt. Und ja, funktioniert recht gut. Man macht Metasuche auf allen möglichen Sachen, auch Wikipedia, so Dinge, die Suchergebnisse sind eigentlich nicht schlechter als Google. Also ich habe es mal verglichen, passt eigentlich ungefähr. Nur sie suchen nicht auf Google. Also das machen sie nicht, aber sonst irgendwie jetzt inzwischen 15, 20 andere Suchmaschinen. Skrugel macht eben ja eigentlich nur das, dass sie die Suchanfrage weiterleiten und selber nicht Google sagen, wer jetzt das gesucht hat, aber ja.
Weiß jemand, wie das ist? Ich glaube, MetaGer war das, die alle möglichen Suchmaschinen auch, also Meta-Suchmaschine sind. Und die, da hatte ich das mal gelesen, das ist allerdings schon einige Jahre her, dass die explizit nicht Google abfragt, weil sie es nicht dürfen. Wie macht das Google? Dürfen die? Zahlen die? Die tun es einfach. Und Google, weil sie nicht böse sind, unternimmt nichts dagegen, oder? Ah. Das wäre was Neues. Du meinst, es gibt noch was Google nicht weiß? Ja, ah, also Hannes Gedanken sind geheim. Solange du sie jetzt nicht hier ausplauderst. Ja, also ich muss ehrlich sagen, Suchmaschine allein. Es ist schön, wenn man eine Vielfalt hat, dass es nicht nur eine gibt und man nicht so abhängig ist, aber jetzt rein von der Privatsphäre her, Man muss ja den Google-Cookie nicht annehmen, kann den mindestens mal regelmäßig wegwerfen. Das sei eigentlich nicht so das große Problem. Das große Problem bei Google sei eigentlich eher, dass Leute ihre Termine von Google verwalten lassen, ihre E-Mails von Google verwalten lassen, am besten beides. Ja, das Betriebssystem auf dem Handy ist von Google, der Browser ist von Google. Was macht eigentlich ein Browser? Also Browser, die machen eh schon so komische Sachen, ne? Also selbst die Freie machen komische Sachen, weil wer liest denn Source-Code schon wirklich? Und also ich wundere mich immer wieder, was Browser so alles treibt. Und ich meine, dann auch noch einer von Google. Ja gut, sie sind nicht böse, das wissen wir jetzt, aber sind sie es wirklich?
Vielleicht noch kurz zu iX Quick. Das Ganze ist auch richtig cool. Die haben sozusagen die Möglichkeit, gleich die Seite über Proxy aufzurufen. Ich weiß nicht, seit wann sie das haben. Dann klickt man nicht auf den Link, den man gefunden hat, sondern klickt unten auf Proxy. Und dann kommt so wie, wenn man jetzt eine Google-Bildersuche machen würde, eben oben so ein kleines Frame noch eingeblendet und unten drunter die Seite. Und dann ruft man es eben über iX-Quick-Proxys auf, über ein Web-Proxy sozusagen. Ich weiß nicht, wie genau, wie sicher das Ganze und so ist, aber ja. Gar nichts. Ich mach Werbung freiwillig. Was soll ich denn bewerben? MetaGer ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Was gibt's sonst noch?
Ja, also MetaGer ist natürlich von der Uni Hannover und insofern schon mal ganz gut, weil die unterliegen dem deutschen Datenschutzrecht. Also das könnte ich mir vorstellen, dass es einen gewissen Vorteil gibt. Bling? Ist das sowas wie Bing, nur mit L, oder? Bing. Ah, Bing. Ja, Bing ist die von Microsoft. Okay. Ja, Yahoo gibt es ja auch schon ewig. Die händ sich's mal mit mir verdorben, als ich zum ersten Mal Yahoo aufgerufen habe, sagte die mir, ich soll doch meinen Browser updaten. Und sie könnte nicht mit meinem Browser. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn die nicht mit mir wollen, dann will ich auch nicht mit denen. Aber wer einen anderen Browser hat als Netscape 4.7, der kann natürlich gern irgendwie mal Yahoo ausprobieren. Es ist andere, was mir auch nicht gefällt. Inzwischen funktioniert es erstaunlicherweise mit Netscape 4.7 wieder. Also man kriegt wieder Suchfenster. Aber die Seite ist so riesig. Der erzählt sich einem erst die aktuelle Börsenkurse und ich weiß nicht was alles, bevor man irgendwas suchen kann. Ja, genau. Also deswegen verwende ich eigentlich auch gern Google, weil da steht einfach nur nix und Google und ja, jetzt kann ich suchen.
Ja. Und es funktioniert, ohne dass man irgendwas anhat. iXClick hat auch eben so.
Ja. Ja, also was ich vor einiger Zeit mal ausprobiert habe, war eine Suchmaschine, die hieß Vivisimo. Inzwischen nennt die sich irgendwie anders, aber die Firma heißt noch so, ich weiß, es blickt da auch nicht so ganz genau durch. Die hat ein cooles Konzept, weil die nennt sich Clustering Search Engine. Ich glaube, sie nennt sich inzwischen Clusty.com oder irgend sowas ähnliches. Also Vivisimo eingeben, dann findet man das schon. Die sortiere die Suchergebnisse nach mögliche zusätzliche Suchworte. Und wenn man dann, was weiß ich, nach Enigma sucht und dann die ganze Treffer, die jetzt nichts mit, bitte? Ah ja, genau, man sucht nach Enigma und man will eigentlich das Computerspiel haben und man kriegt immer die ganze komische Treffer von dieser Verschlüsselungsgeschichte und so und man will nur das Computerspiel haben, dann wird man da vielleicht nach dem Cluster suchen, wo Computerspiel mit dabei steht oder sowas. Also so zusätzliche Anregungen quasi, was man zusätzlich suchen könnte und so die entsprechende Sortierung dabei. Das fand ich irgendwie ganz lustig, also zumindest für manche Anwendungen ist das ganz nett. Dann muss man sich natürlich überlegen, ja, welche Suchmaschine findet denn das jetzt, was ich wirklich suchen will. Heute hat mir jemand erzählt, selbst Google sei nicht mehr das und täte nur das finden, was man eigentlich gar nicht will. Kann jeder irgendwie unterschiedliche. Ähm, Ja, also Tobi meint, es gäbe so und so viel Doktorarbeit darüber, wie man bei Google gut gerankt wird. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass man nicht das findet, was man eigentlich sucht. Naja. Ich falle aus dem Suchraster. Ja, das kann passieren. Aber wie gesagt, also ich sehe das Problem eigentlich nicht an der Suchmaschine alleine. Davon abgesehen, dass Konkurrenz immer schön ist. Als du klein warst, habt ihr im Informatikunterricht über Suchmaschinen geredet. Also als ich klein war, gab es noch keinen Informatikunterricht und auch keine Suchmaschinen, aber. Oh ja, Fireball war auch mal eine gute Suchmaschine. Gibt es die noch? Also ich kann euch mal erzählen, wie meine Suchmaschinengeschichte war. Also früher habe ich immer mit AltaVista gesucht, weil es gab nichts anderes. Und dann war ich irgendwann mal auf einem Easter Hack. Ich glaube, weiß nicht, war es das erste, das zweite, das dritte, irgendwie so ziemlich am Anfang. Und da stand einer vorne mit seinem Laptop und hat einen Vortrag gehalten, in dem er eigentlich immer nur die Frage aus dem Publikum bei Google eingeworfen hat. Und das hat funktioniert. Und das fand ich eigentlich recht faszinierend. Und so bin ich eigentlich zu Google gekommen. Und ja, also meistens findet sie schon das, was man irgendwie so wissen will. Nicht immer, muss man zugeben, ja. Und mag auch sein, dass es schlechter geworden ist, aber. Andere Sache von Google. Okay, was man auch noch nett, sie haben irgendwann Deja News aufgekauft. Das finde ich sehr lästig. Deja News fand ich früher sehr viel schöner. Da, also das war Suche über Usenet-Artikel. Wenn man jetzt Usenet nicht für ewig auf seinem Server behält. Da gibt es auch sehr schöne Gerüchte irgendwie. Also was passiert eigentlich, wenn man einen Artikel cancelt oder wenn man irgendwie sagt, naja, also im Usenet, da kann man ja sagen, man will, dass das Artikel nicht bei Suchmaschine irgendwie verfügbar wird, also insbesondere nicht bei Google. So ein X-No-Archive, Yes oder irgend sowas. Ja, was passiert denn jetzt nun wirklich mit den Artikeln? Und da gibt es Leute, die behaupten dann, oh, also diese Artikel sind nur für zahlende Kunden zugänglich. Das ist, kennt niemand so ein zahlender Kunde, aber wer weiß. Oder die werden halt nur nicht angezeigt. Das wäre rein datenbanktechnisch sowieso viel besser, die nur nicht anzuzeigen und trotzdem abzuspeichern. Und so mehrere Gerüchte gibt es. Was? Ah, die gehen direkt zum CIA. Ja, das ist eine schöne Idee. Ja. Übrigens, wenn wir schon bei Büchern von Neal Stephenson sind, Snow Crash, da vereinigt sich irgendwann der CIA mit der Nationalbibliothek, weil sie festgestellt haben, also es sind ja eh beides Firmen irgendwann mal, dann, und die haben festgestellt, sie machen halt eh das Gleiche, nämlich Informationen sammeln und naja, an wen auch immer weitergeben oder so. Das ist sehr nett in Snow Crash. Also man kann natürlich, also es gibt diese Robots-T, also die Frage war, wie man verhindern kann, dass HTML-Seite, die man selber anbietet, von Suchmaschinen gefunden wird. Also es gibt die Robots.txt, da kann man einfach reinschreiben und wenn sich die Suchmaschine dran haltet, dann funktioniert das auch. Also es funktioniert eigentlich recht zuverlässig sogar. Sogar WGET muss man irgendwie deutlich überreden, Dinge, die in der Robots.txt drin steht, runterzuladen mit so einem Rekursiv-Dingens. Funktioniert schon, aber natürlich kann man niemand wirklich daran hindern, das trotzdem zu tun. Ja, man kann es auch in die HTML-Seite direkt reinschreiben, das ist richtig. Was willst du mehr? Also effektiv verhindern kannst du es nicht und mehr als drum bitte auf diese technische Art und Weise geht halt nicht.
Es geht eventuell, wenn du deinem Server sagst, dass er nur gewisse IPs, die du vorher zertifiziert hast, zulassen darf oder so in der Art. Dann kann es aber auch nicht jeder sehen, also. Ja, eben, also.
Die schöne Anwendung vorstelle. Also ich habe heute irgendwie mit der Uni Freiburg, wollte da eine E-Mail hinschicken, dann habe ich da auf den ihre Webseite gesucht, wer ist denn da zuständig, habe da E-Mail hingeschickt und dann kam es zurück, ja, diese Mailingliste sei nicht irgendwie von außen anschreibbar. Womöglich geht es irgendwie von innerhalb der Uni, aber das stand da halt nicht. Ich meine, da wäre natürlich so Anwendungen, ne? Sozusagen für innerhalb von der Uni zeigen wir das, die Seite so an und für außerhalb zeigen wir sie ein bisschen anders an. Also sowas kann man sich schon vorstellen, also nicht nur für Suchmaschine. Der Springer Verlag, sagst du, macht sowas? Ah ja, ja, weil die ihre Sache natürlich verkauft und natürlich gern möchte, dass Google das findet, damit man da auch hinfindet und dann das zahlen darf, ja. Ich glaube, wenn man von innerhalb der Uni, Uni Ulm hat zahlt und deswegen darf man von innerhalb der Uni. Ja, und diverse andere Verlage, die Dinge früher eher in geprintet Angebote haben.
Was ist denn über Google Cache? Google Cache?
Ich glaube, man kann nicht alles aus dem Google Cache holen, was tatsächlich bei Google indiziert wird. Google ist ja nicht böse und die achtet auf sowas. Ich glaube, da gibt es auch spezielle Meta-Tags in HTML-Seite, irgendwie so No-Follow und No-Index und No, ich weiß nicht was, No-Archive, weiß nicht, irgend sowas. Ja, das kenne ich. Und wie kann man sagen, er soll es indizieren, aber nicht abspeichern? Index, no follow. Irgendwie sowas. Notfalls nachlesen. Gut. War's das? Ja, sollen wir noch ein paar anschreiben? AltaVista.com. Metagar.de. Was haben wir sonst noch gesagt? Irgendwie haben wir ja schon ein paar genannt, ne? Elgoog, ah ja, der Google irgendwie verkehrt rum anzeigt. Einfach Google rückwärts. Ja, ja. Google, so wie Google, nur andersrum. .com oder .org? Wie gesagt, bei manchen muss man da aufpassen. Irgendwie, ich weiß nicht mehr, welche das war. Da war die eine gab es, eine gab es, glaube ich, nur als Org und bei Com landet man dann auf irgendeiner Pornoseite oder so. Ne, es war irgendeine Suchmaschine, ich weiß es nicht mehr, welche, was es ist, das es war. Ask.com, ja. Böse Suchmaschine. Welche böse Suchmaschine kennst du? Search.msn.com. Ist die böser als Bing? Ah, okay. Dann schreib dir die Kurzform an, genau. Warum ist die böse? Ist die böser als Google? Ah, nee, also ich habe schon mit Bing gesucht und mit meinem Browser, also das hat funktioniert. Ja, ich glaube, Farbe in der Shell. Also die Antwort, die Constanze gegeben hatte, war iXQuick. Das war halt in dieser Fernsehsendung. Aber es ist ja nicht so, dass man jetzt nur sage, ja, die alleine ist allein glücklich machend. Aber also, zumindest meine Meinung ist es so, dass es schön ist, wenn es viele gibt. Und naja, auf Dauer gibt es nicht nur viele, wenn man ab und zu mal andere verwendet. Und wie gesagt, also ich verwende auch gern andere. iXQuick habe jetzt noch nicht so die Erfahrung damit, aber MetaGer und AltaVista und ja, Bing habe ich schon mal verwendet. Und, genau, das ist Clusty, Clusty.com. Ich glaube, so schreibt man ja. Ja, genau, einfach mal was anderes. Das ist schön. Und iXQuick behauptet halt von sich selbst, besonders privatsphärenlastig, und ist schön. Das ist schon mal gut. Gut. Mag noch jemand? Oder gehen wir zu Parasco? Ja, der Kamerawagen von Google, der verhindert man natürlich nicht dadurch, dass man andere Suchmaschine verwendet. Wie gesagt, Google ist halt nicht nur eine Suchmaschine. Das ist ja das eigentliche Problem, das ich sehe.
Hat schon mal jemand Bing Maps angeschaut? Die sind auch nicht viel besser. Und die haben auch eben, also Bing Maps ist jetzt auch nicht viel besser als Google Maps, weil die Street View haben, sondern die haben teilweise experimentell noch eben, nehmen die Bilder, die mit Geodaten getaggt werden, und analysieren die und passen die dann in das richtige Bild rein, das dann auch so eine Art Street View ist. Also dann irgendwelche Bilder von irgendeinem Penner, der dann irgendwo in der Straße steht. Das ist aber ein Bild, das sie genau dort reingesetzt haben und so. Damit experimentieren die auch gerade noch rum. Kann man vielleicht mal bei TED Talks oder so anschauen. Gibt es ein paar coole Vorträge. Ja, und die haben eben ein Video in Real Life in die Map reingehängt. TED Talks. Ganz wichtig. Richtig coole Vorträge. Alle höchstens 18 Minuten. Technology Engineering Design, irgendwie sowas. Oder Technology Economy Design, irgendwie so.
Ah, nicht der TED, wo man anrufen muss.
Also das ist eine Seite, die machen einmal jährlich eine Konferenz und stellen dann jeden Tag eins von den Videos online, irgendwie so. Nächste oder Parasco?